Liebe Gemeinde, Sie haben gerade mit mir zusammen diese Aufzählung von Imperativen gehört, von lauter Aufforderungen an eine Gemeinde. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Einer dieser Sätze aus der Aufzählung von Imperativen ist unsere Jahreslosung. Prüft alles und das Gute behaltet. Wenn man das so hört, so eine Aufzählung von lauter Kommandoworten, was man tun soll, Regeln kriegt, wie man leben soll, dann mögen wir das im Allgemeinen nicht. Wir sind doch erwachsen. Wir wissen doch selber, was wir zu tun haben, wie wir uns zu verhalten haben. Aber wir leben in einer Zeit, in der man oft davon spricht, dass es einen Markt der Möglichkeiten gibt. Das heißt, dass wir aufgefordert sind, aus vielen verschiedenen Angeboten zu wählen. Und wenn wir für dieses kommende Jahr diesen Satz mitbekommen, ihr müsst vieles wählen, aber prüft es, dann ist es wahrscheinlich klug, dem mal nachzudenken, wie machen wir das? Prüft alles und behaltet das Gute. Stellen Sie sich also einmal einen großen Markt vor. Ich meine keinen Wochenmarkt, keinen Gemüsemarkt, sondern solche Märkte, wie man sie in Italien zum Beispiel findet. Märkte, auf denen alles Mögliche angeboten wird. Wunderschöne Sachen liegen da neben dem größten Kitsch. Und Sachen, die wirklich wertvoll sind, neben dem größten Schund. Das heißt, wenn man über solch einen Markt geht, ist es gut, genau hinzugucken, was man sich wohl mitnehmen möchte. Manches sieht gut aus und man denkt, oh, da habe ich ein Schnäppchen gemacht. Ich habe was Gutes. Aber nachher zu Hause zeigt sich, es hält dem Gebrauch nicht, dem täglichen Gebrauch nicht stand. Die Qualität hat nicht gestimmt. Und heute müssen wir uns auch mit Fälschungen auseinandersetzen. Fakes. Sachen, die vorgeben, etwas zu sein. Und es gehört natürlich schon eine gewisse Portion Naivität dazu. Oder vielleicht auch Gier. Wenn man denkt, man könne eine Rolex-Uhr mit Brillanten für 250 Euro kriegen, ja? Also, genau hinschauen. Kann denn das sein? Ich möchte in dieser Predigt mit Ihnen dreimal über so einen großen Markt der Möglichkeiten gehen. Der erste ist, im nächsten Februar müssen wir wählen. Wir müssen ein neues Parlament wählen, eine neue Regierung. Und auch da ist der Markt der Möglichkeiten groß. Die Angebote, die uns gemacht werden. Und jeder von uns sollte möglichst genau diesmal sich die verschiedenen Regierungsprogramme anschauen. Was braucht unser Land? Und mit welchen Werten wollen wir in Deutschland regiert werden? Denn wir bestimmen das, wie wir regiert werden. Wir haben einmal die Möglichkeit, alle 4 Jahre, das zu bestimmen. Es ist klar, die Wirtschaft sollte wieder ins Schwung gebracht werden. Und wenn irgendwie möglich, ohne weitere Umweltzerstörung und auch ohne weitere Ausbeutung von armen oder anderen Ländern. Es wird nicht leicht sein. Was immer Sie in der Zeitung lesen oder in Nachrichten hören, ist, dass die Wirtschaft schwächelt, und dass Firmen ins Ausland abwandern und dass, tja, wir den Gürtel enger schnallen werden. Das heißt, es braucht keine große prophetische Gabe, um zu sehen, dass wir schwierigen Zeiten entgegengehen. Die Sorglosigkeit, mit der wir bisher gelebt haben oder auch Waren und Ressourcen verschwendet haben, die muss aufhören und die kann auch aufhören. Das muss man uns Alten ja nicht extra sagen, die wir die mühsamen Aufbauzeiten nach dem letzten Krieg noch miterlebt haben. Und das Sparen, Energiesparen zum Beispiel, uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich habe den Ruf noch in den Knochen, Licht aus, wenn ich aus einem Zimmer rausgegangen bin und nicht gleich das Licht ausgemacht habe. Welches Regierungsprogramm sagt uns klar und deutlich, was notwendend nötig ist? 1940 sagte Winston Churchill in einer kurzen Ansprache ans Parlament, nachdem er gerade vor 3 Tagen gewählt war als Premierminister: Ich habe nichts zu bieten, außer Blut, Mühsal, Schweiß und Tränen. Mit dieser kurzen Ansprache hat er das Parlament und das Volk der Engländer hinter sich vereint. Ja, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, aber wir werden sie bestehen. Diese Blut-, Schweiß- und Tränenrede ist berühmt geworden. Wenn bei uns ein Politiker wagen würde, eine ähnliche Rede zu halten, würde das deutsche Volk denn da mitgehen? Sich auch, so wie damals die Engländer hinter Churchill, sich hinter einem solchen Politiker vereinen und sagen, ja, Ärmel hoch und in die Hände gespuckt und jetzt müssen wir. Es hilft alles nichts. Oder wollen wir als Gesellschaft in dieser Art der Spaßgesellschaft bleiben, in der die Wünsche von Einzelnen beherrschen, was andere zu tun haben? Unser Grundgesetz, also der Maßstab für die Gesetzgebung in Deutschland und auch der Maßstab für das Zusammenleben in Deutschland, wurde so formuliert: In Verantwortung vor Gott und den Menschen geben wir diese Gesetze. Wollen wir heute von Menschen regiert werden, die diese Verantwortung vor Gott gar nicht mehr haben wollen, gar nicht mehr wahrnehmen? Wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Aber mit welchen Werten wollen wir als Volk leben? Das ist unsere Herausforderung des Prüfens. Es lohnt sich diesmal sehr genau, diesen Markt der Möglichkeiten anzuschauen. Nicht die einfachen Versprechen werden uns helfen, sondern die ehrliche Bilanz dessen, was notwendend zu tun ist. Ein zweiter Spaziergang über den Markt der Möglichkeiten. Paulus schreibt diese Aufforderung, prüft alles und das Gute behaltet, an eine Gemeinde, an eine ganz junge Gemeinde. Da müssen Sie sich mal reindenken. Paulus hat eine Missionsreise gemacht und er bleibt nicht ewig lang an einem Ort, sondern die junge Gemeinde, die da entsteht, wird von irgendwelchen Leuten vor Ort geleitet. Und Paulus ist weitergereist, zurück nach Korinth, wo er in dieser Zeit gelebt und gearbeitet hat. Und dann macht er sich in Korinth große Gedanken darüber, wie es wohl dieser kleinen Gemeinde in Thessaloniki geht. Ob die zurechtkommen, oder ob sie gegen die feindliche Übermacht, unter der sie gelebt haben, die auf der einen Seite von den Juden kam und auf der anderen Seite von den dort ansässigen Götterverehrern, wie sie eben in dieser Kultur üblich waren, ob diese junge Gemeinde wohl überlebt. Und weil er sich so Sorgen macht um sie, schickt er einen seiner Mitarbeiter, den Timotheus, hin. Timotheus schaut sich die Gemeinde an, freut sich, die haben begriffen, worum es geht, die stehen, die laufen, alles okay, geht wieder zurück zu Paulus. Und dann schreibt Paulus einen Brief. Und von diesem Brief reden wir heute. Das ist der, mit dem wir uns heute befassen. Und am Schluss dieses Briefes summiert er also nochmal alles auf, was er denkt, was für diese Gemeinde wichtig ist. Diese Gemeinde war vielleicht 5 Jahre alt, wenn überhaupt. Können wir uns in sowas noch reindenken? Dann greift Paulus in diesem Brief natürlich auch Fragen auf, die diese Gemeinde ihm stellt. Zum Beispiel das Problem, dass inzwischen so viele Christen gestorben waren, Gemeindemitglieder, und sie alle haben gedacht, dass Jesus wiederkommt als Herrscher dieser Welt. Und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Werden die jetzt nicht bei Gott sein, wenn sie schon gestorben sind? Also das hat die Gemeinde damals sehr beschäftigt. Da geht Paulus drauf ein. Und zum Schluss des Briefes, vielleicht lest ihr zu Hause nochmal diesen 1. Thessalonicher Brief, das ist ganz was Kurzes. Am Schluss dieses Briefes summiert Paulus alles auf, was er denkt, was für das Leben in einer Gemeinde, mit einer Gemeinde, in einer anderen Kultur, die drumherum ist, was dafür wichtig ist. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Den Geist dämpft nicht. Den Heiligen Geist unterdrückt ihn nicht. Schiebt ihn nicht weg. In diesen jungen Gemeinden war oft die Freude über die Erlösung und die Kraft, die sie erlebt haben in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, so machtvoll, dass es auch Überschwang gab. Auch Sachen, die, wo man bei näherer Betrachtung gesagt hat, Leute, also ein bisschen weniger tut's auch, ja, oder so. Ja. Das ist ein Problem, was wir in der Landeskirche leider gar nicht haben. Oder sehr selten. Aber auch wenn wir uns an unseren Traditionstrott gewöhnt haben, manche sind dann sehr erstaunt, wenn etwas Neues in die Gemeinde kommt. Wenn da mal jemand berichtet von dem, was er erlebt hat, was durch den Heiligen Geist im Leben alles anders geworden ist und welche neue Kraft es jetzt gibt. Und dann sitzen da welche, die sagen, also das ist vernehme meine Gemeinde, weil es so anders ist. Prüft alles. Aber wie? Prüft alles und verdammt das, was euch befremdet? Oder prüft alles an eurer eigenen Lebenserfahrung und erklärt das Übernatürliche für nicht gültig? Oder prüft alles und nehmt euch das, was euch gerade passt? Schnelle Ablehnung. Oder Einbildung, ich weiß mehr als das, was der Geist Gottes sagt, kann ja gar nicht sein. Oder Beliebigkeit. Was ist dann der Maßstab, mit dem wir prüfen, wenn Neues in die Gemeinde kommt? Was ist denn das Gute, das ich behalten soll? Martin Luther hat einmal gesagt, alles, was Christum treibet. Ich übersetze das mal. Alles, was der Verkündigung der Erlösung durch Jesus Christus dient und alles, was das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes in dem Einzelnen, in mir und in der Gemeinde voranbringt. Missionarisch, Verkündigung und hineinwachsen in das Reich Gottes. Also, dass die Herrschaft Gottes mehr und mehr mein, euer eigenes Leben durchdringt und so ganz sichtbar wird, hier ist Herrschaftsbereich Gottes. Leben wir so in der Gemeinde, dass die Herrschaft Gottes in den Einzelnen sichtbar wird? Darf Gott denn sagen, was er uns sagen will, was er für gut findet? Hören wir drauf oder dämpfen wir den Geist? Den Geist unterdrückt nicht, löscht ihn nicht aus. Man kann ihn doch nicht tot machen, natürlich nicht. Aber man kann ihn so unsichtbar werden lassen durch all die vielen eigenen Entscheidungen, die drüber liegen oder das oftmalige Weghören. Ich glaube, das ist das häufigste Mittel, den Geist Gottes zu unterdrücken, der uns gegeben ist, wenn wir von Neuem geboren sind, dass wir nicht auf ihn hören. Und er redet 5-mal und 6-mal und er redet vielleicht auch 10-mal, aber irgendwann hört er auf zu reden zu uns. Nicht, weil er nicht mehr da ist, sondern weil wir nicht zuhören. Es gibt beim Hören eine Steigerung. Hören, horchen, ich höre auf etwas, und gehorchen. Hören, auf etwas hören und horchen, gehorchen. Das ist das, was das normale Leben des Christen ist. Wir hören auf Gott, die Stimme in uns, diese leise Stimme, die in uns spricht. Und wir hören aufmerksam, hören drauf, gehorchen ihr. Den Geist dämpft nicht durch Weghören, durch Überhören, durch diese vielen kleinen Entscheidungen, sich doch nicht nach Gottes Willen zu richten. Und dann wird man auch nicht, ist man dann auch leider nicht mehr offen für irgendwas Neues, sondern setzt die eigenen Maßstäbe als so gegeben, so muss es sein, so hat es auszusehen, dass Gott sagt, na gut, wenn ihr nicht wollt, wer nicht will, hat schon. Also Gott zwingt uns nichts auf. Prüft nicht, um zu verdammen oder verächtlich zu machen, aber auch nicht in Beliebigkeit zu lassen, sondern um rauszufinden, was geht das mich an hier? Ist da etwas, was ich haben sollte, was ich noch nicht lebe, was ich kennenlernen könnte? Hineinzuwachsen, standfester zu werden und anderen zu helfen, zu wachsen und standfest zu werden. So oder ähnlich könnte damals Paulus mit der Gemeinde in Thessalonik geredet haben. Und ein drittes Mal noch ein kurzer Spaziergang. Und jetzt schauen wir sehr genau hin, sehr wachsam, denn der Markt ist überflutet von Imitationen, von Fakes, von Dingen, die vorgeben, etwas Gutes zu sein, aber schlecht sind oder gefährlich oder lebensgefährlich. Das traut sich kaum mehr jemand zu sagen, wenn er über diesen Markt geht. Oder laut zu sagen, wenn er über diesen Markt geht. Weil bei uns in der Gesellschaft ja in den letzten Jahren eine Umwertung der Werte stattgefunden hat. für die ich in der ganzen Geschichte keinen Vergleich finde, was in den letzten 30, 40 Jahren an Umwertung der Werte geschehen ist. Ein Prophet, ein Beauftragter Gottes hat mal gesagt, weh denen, die Böses Gut und das Gute Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus süß sauer machen. Bei Jesaja Kapitel 5 nachzulesen. Als diese junge Gemeinde irritiert war, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, schreibt Paulus ihnen, Leute, ehe Jesus wiederkommt und das Reich Gottes sichtbar wird auf Erden, muss noch ein großer Abfall vom Glauben geschehen. Diese Apostasis, dieser grundlegende Abfall vom Glauben ist nicht lahm werden, müde werden, konservativ werden, trottelig werden. Das ist nicht gemeint, sondern das Grundlegende, die Umwertung der Werte. Und diese Umwertung der Werte zeigt sich ganz besonders auf dem Gebiet der Sexualität, der Treue, der Familie, auch des Generationenvertrags, dass erst die Älteren für die Jungen und dann die Jungen für die Alten sorgen. Wenn ich nur die letzten 30, 40 Jahre anschaue, da war es noch ganz selbstverständlich vor 40 Jahren, dass eine Familie aus Vater, Mutter, Kindern besteht. Und manchmal gibt es halt keine Kinder, leider, aber das Normale ist Vater, Mutter, Kinder. Oder dass es Männer und Frauen gibt. So hat Gott gesagt, hätte er die Menschen geschaffen. Das ist alles fraglich geworden. Fragwürdig. Es wird nachgefragt. Es wird gesagt, es sei nicht so. Und wenn du das noch so wahrnimmst, bist du beliebig homophob, familienphob, ich weiß nicht was, phob. Die Umwertung der Werte, der grundlegenden Werte unserer Gesellschaft. Wenn das in die Kirche reinkommt, in die Gemeinden reinkommt, diese Umwertung der Werte, dann haben wir diesen großen Abfall vom Glauben, von dem Paulus hier redet. Und das ist immer ganz besonders dann gefährlich, wenn ein Sog entsteht, wenn so viele das machen, wenn alle das machen, dann kann man doch nicht noch jetzt an diesen alten Maßstäben festhalten. Also das gilt doch nicht mehr für heute. Meine Güte, Mutti, siehst du denn das? Ja. Ich habe die Auseinandersetzung in meiner Familie sehr lebhaft. Kann ich das, was Gott einmal grundlegend gesagt hat, als für heute gültig ansehen? Oder muss ich mich dem beugen, was die Zeit will, die Gedanken dieser Zeit wollen. Darf ich festhalten daran? Muss ich festhalten daran? Oder darf ich es nicht? Hier werden sich viele Dinge ganz grundlegend entscheiden. Wir müssen uns mit der Kultur, die um uns herum ist, auseinandersetzen. Ja, mussten die damals auch. Aber in Liebe. Es ist so schade, dass die deutsche Sprache nur dieses eine Wort Liebe hat und nicht, wie die griechische, drei verschiedene Worte für die Freundschaft, das sexuelle Begehren und eben die Agape, diese starke Kraft, die erträgt und doch weiter liebt. Es wird viel von Toleranz geredet heute. Und tolerare heißt, von dem das Wort herkommt, heißt ertragen. Toleranz heißt nicht, ich finde gut, was du tust, oder ich muss das gut finden, was du machst, sondern ich ertrage, was du machst. Und ich liebe dich trotzdem. Aber ich finde es nicht gut. Und wir Christen müssen uns dieses Recht ziemlich energisch wieder zurückholen, dass wir sagen dürfen, was wir gut finden oder was Gott gut findet und was wir durch sein Wort wissen und was nicht. Aber dass wir diese Menschen lieben, auch wenn sie ganz andere Maßstäbe haben. Und weil Gott selber Liebe ist und der Heilige Geist Gottes doch in uns wohnt, dann wird er uns auch die Kraft geben, zu lieben, wo unsere Gedanken oder Maßstäbe völlig andere sind als die, mit denen andere umgehen. Uns aber gilt, und es ist uns für dieses Jahr gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. Schaut euch die großen Sprüche, die angebotenen Werte genau an. Glaubt nicht jedem Geist, jedem Wertesystem. Fragt auch nach der Machbarkeit des Angebotenen, nach den versteckten Kosten, nach der Übereinstimmung mit dem bezeugten Wort Gottes und sucht in diesem ganzen bunten Markt der Möglichkeiten nach dem Guten. Und das haltet fest. Amen. Und der Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.